Liebe Brüder und Schwestern, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich soll einen Bericht geben über die Hintergründe im Nahen Osten. Ich hatte an Sie vier Themen vorgeschlagen über die Katastrophen in Israel, über den Papstbesuch in Damaskus, in der Umayyaden-Moschee, über die Kreuzigung der Christen auf den Molukken und über das überschnelle Wachstum der Moslems in Deutschland. Das kann man natürlich nicht alles in einen Abend reinpressen, aber man kann einige Themenkreise ansprechen und wenn Sie wollen, können wir zum Schluss darüber noch im Plenum diskutieren. Mich hat ein Wort von Jesus dieser Tage beeindruckt. Matthäus 13, Vers 16. Sie kennen es wahrscheinlich schon. Selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Haben Sie schon selige Augen gesehen? Augen voller Freude und Seligkeit. Bei einem Kind, wenn es auf den Christbaum schaut, dann sieht man was von dieser Seligkeit. Aber wir haben noch eine tiefere Freude, die Jesus hier sagt zu seinen Jüngern: Selig, aber sind eure Augen und selig sind eure Ohren, weil die Augen sehen, was die anderen nicht sehen, und die Ohren hören, was die anderen hören, aber nicht verstehen. Denn Jesus hat mit diesem Wort die Verheißung der Verstockung Israels bei Jesaja aufgehoben, die 700 Jahre lang auf dem Volk lag. Dort hieß es: Mit den Ohren werdet ihr hören und werdet nicht verstehen, und mit sehenden Augen werdet ihr sehen und werdet ihn nicht wahrnehmen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören übel und ihre Augen schlummern, auf dass sie nicht dermal eins mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren, dass ich ihnen hülfe. Diese schwere Last, eine der ganz schwierigen Texte im Alten Testament, ist von Jesus durchbrochen und überwunden worden, denn er sagte: So war's, aber jetzt sage ich euch: Selig sind eure Augen, dass sie sehen, und selig sind eure Ohren, dass sie hören. Das Wort galt aber nur einer kleinen Zahl, denn er sagte vorher: Euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen, den anderen ist's nicht gegeben. Und das bringt uns in das ganze Problem des Nahen Ostens und Deutschlands und wo immer wir sind hinein, ob wir wollen oder nicht. Es ist nur eine kleine Gruppe, die Buße tut. Denn das Geheimnis der Jünger Jesu war, sie waren alle bei Johannes dem Täufer gewesen, haben ihre Sünden bekannt und haben sich taufen lassen. So konnte Jesus ihnen das Evangelium geben. Der Acker war gepflügt, er brauchte nur noch säen und ernten. Die anderen wollten ihre Maske sich nicht vom Gesicht ziehen lassen. Sie wollten als anständige Leute gelten und nicht zugeben, dass sie Sünder sind. Deshalb konnten sie nicht hören. Deshalb konnten sie nicht säen. Die Buße, der Zerbruch, ist der Schlüssel, wie Jesus sagte: Selig sind die arm gemacht worden sind durch den Heiligen Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. Dieses Wort ging mir durch den Kopf, als ich am Himmelfahrtstag dieses grässliche Bild sah von Jerusalem, eine große Hochzeitsgesellschaft tanzte und plötzlich brach der Boden durch mit der gesamten Gesellschaft. Erster Stock durch, zweiter Stock durch, bis in den dritten. Und es gab 20 oder 30 Tote und 100 Verletzte. Aber diese Idee, dass man mitten in der Freude im Tanz und die Braut und der Bräutigam waren hochgehoben worden auf den Sesseln, plötzlich gab der Boden nach und die brachen wie durch ein rundes Loch in die Tiefe. Und dann hat man nachgeguckt, warum das möglich war. Da waren tragende Säulen aus den unteren Geschossen entfernt worden. Und das hat bei mir gezündet. Das ist das Problem Israels. Die tragenden Säulen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes sind aus Israel entfernt worden. Ob wir es wollen oder nicht, das ist die Tatsache. Seit Jabne, seitdem der Sanhedrin aus dem zerstörten Jerusalem herausgenommen wurde und bei Tel Aviv in Jabne neu aufmachte, etwa 100 Jahre nach Christus, ist die Lehre des Talmud und der Mishnah vorbereitet worden, dass kein Jude Christ sein kann, wenn er Jude bleiben will. Und dass jeder Jude, der Christ wird, nicht mehr Jude sein kann. Das sind nicht Spekulationen von heute, die wieder neu aufgekocht werden, sondern das ist eine alte Lehre in der Identitätsfindung der Juden nach der Zerstörung Israels. Das bringt mit sich, dass die Mehrheit des Volkes Israel den dreieinigen Gott willentlich und bewusst ablehnt als Auslegung zum ersten Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und aus diesem Grunde stellen sie sich auf die Tora mit ihrem Gebot: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es ist nicht möglich, dass einer dem anderen vergibt. Die Schuld muss gesühnt werden. Wer vergibt, wird schuldig. Nur wer rächt, wer bestraft, im gleichen Ausmaß, nicht mehr, nicht weniger, der übt Gerechtigkeit. Israel hat sich nicht ins Neue Testament hineinnehmen lassen, wo Jesus uns befreite zur bedingungslosen Vergebung 490 Mal für jeden Menschen, mit dem wir zusammenleben. Und das ist nur deshalb möglich, weil Jesus meine Schuld und unsere Schuld und die Schuld unserer Feinde auf sich genommen hat und durch seinen Sohn sühnte. Deshalb sind wir befreit zur Vergebung. Die Muslime und die Juden lehnen diese Befreiung, diese Stellvertretung Jesu definitiv ab. Deshalb müssen sie rächen. Wenn heute von einer Seite einer erschossen wird, muss morgen von der anderen Seite auch einer einen erschießen. Wenn heute einer vom Helikopter oder Flugzeug aus ein Auto zerstören, muss eben die andere Seite auch ein, zwei Autos mit Bomben beladen und irgendwo beim anderen drüben in die Luft gehen lassen. Es ist das Gesetz der Vergeltung, das sie treibt. Sie dürfen nicht vergeben, weil sie sonst schuldig werden. Das ist für uns Christen so schwierig zu verstehen, aber das hängt mit Jesus zusammen. Deshalb sagte er euch: Selig sind eure Augen, dass sie das sehen, was ich bringe und wer ich bin. Und selig sind sie eure Ohren, dass ihr befreit werdet zum Evangelium. Und wenn sie das sehen, dann verstehen sie auch, dass im Nahen Osten ein Wettrüsten angefangen hat seit etwa 25 Jahren, so dass Länder wie Frankreich, England und Deutschland nun wirklich mangelhaft ausgerüstet ist im Verhältnis zu den Ländern im Nahen Osten. Um es ganz konkret zu sagen, es geht heute um einen Wettlauf um ABC-Waffen, um atomare Waffen, um biologische Waffen und um chemische Waffen. Die neueste Meldung heißt, dass Saddam Hussein mit Hilfe der Ukraine in Al-Qa'im, das heißt am Euphrat, an der Ecke zur Grenze von Syrien, ein Atomwerk aufgebaut hat, um eine Atombombe zu bauen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, was das heißt. Der Iran hat das deutsche Atomkraftwerk, das schon länger angefangen war, jetzt in russische Hände gegeben, dass sie es zu einem Kraftwerk ausbauen, das spaltbare Stoffe für eine Atombombe liefert. Pakistan hat schon die islamische Atombombe und Saudi-Arabien hat 12 Raketen gekauft von China, um jederzeit gerüstet zu sein auf Feinde aus der islamischen Welt oder aus Israel. Und die biologische Waffe läuft ja auf vollen Touren. in Libyen, wo die Amerikaner mit Raketen hineinschossen, und im Irak, wo sie bis jetzt die unterirdischen Fabriken noch nicht gefunden haben. Israel hat dann die Genforschung viel weiter getrieben, als uns bewusst ist. Sie haben eine Zeit lang versucht, eine Waffe zu finden, die alle anderen Menschen töten könnte, außer denen, die ein jüdisches Gen in sich tragen. Aber dann haben sie festgestellt, dass die Araber das gleiche jüdische Gen haben, denn der stammt ja auch von Abraham ab. Damit war die Waffe totgelaufen. Aber es zeigt uns, dass die Aufrüstung mit allen Vernichtungswaffen viel schneller und viel weiter geht und skrupelloser weitergeht und ohne Bremse des Parlaments und dergleichen als bei uns. Und so der Nahe Osten aufgerüstet ist, dass er 10-mal, 20-mal sich selbst vernichten könnte. Israel hat über 300 Atombomben und Sprengköpfe und hat die Neutronenbombe entwickelt, sodass ohne Zerstörung der Umwelt allein das Eiweiß und die Körper der Menschen und der Tiere verfaulen, so wie es im Sacharja-Buch beschrieben ist. Ich möchte dazu nicht viel sagen. Das hängt damit zusammen, dass jeder Angst hat vor dem anderen und dass er rächen muss. Er kann nicht vergeben. Er kann vielleicht einen Waffenstillstand eingehen, aber Frieden kann er nicht machen. Er muss kämpfen, bis er den Endsieg errungen hat. Weil aber nun die Verantwortlichen in der Weltregierung begriffen haben, was im Nahen Osten sich zusammenbraut, deshalb bemühen sie sich um einen Frieden, koste es, was es wolle. Nicht allein unser Außenminister Fischer war dort und hat erstaunlicherweise Arafat bewegen können zu einem vorübergehenden Waffenstillstand. Wahrscheinlich hat er ihm gesagt, dass Sharon kurz davor war, ganz Gaza und die Westbank wieder einzunehmen und zu überrennen. Denn dieser eine Junge, der da in Tel Aviv sich in die Reihe der jungen Leute hineinstellte, die zu einem Tanzabend gehen wollten und dann sich in die Luft sprengte und 100 mitgerissen hat, verwundet und 20 Tote, hat einen solchen Zorn heraufgebracht, dass sie sagten, das muss sofort gerächt werden. Aber Sharon hat erstaunlicherweise die Kraft gehabt zu sagen, langsam, langsam, wir wollen einmal sehen, wie wir das in den Griff bekommen. Es ist noch nicht gerecht und deshalb liegt die Rache in der Luft. Es ist jetzt nur auf den Libanon geschossen worden und auf die Raketenabwehrstellen im Libanon von Syrien schon das zweite Mal, was die Sache überaus elektrisch macht. Ich sah im Libanon eine Aufnahme von, jetzt wie sagt man das in Deutsch, Selbstmordkandidaten, die bereit sind, mit Sprengstoff unter ihren Kleidern sich auf den Feind zu stürzen oder auf einen Tank oder irgendwie ins Innere des Landes zu gehen. 1200 junge Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren schworen, dass sie nicht zurückzucken vor dem Tod, sondern bereit sind, den Feind zu vernichten. Ich habe mir besonders ihre Augen angeguckt auf dem großen Foto in der Tageszeitung. Das waren keine seligen Augen. Das waren hasserfüllte Augen, die stahlhart blickten und bereit waren zu der letzten Konsequenz. Und das war nur ein Terroristenlager. Die Kapazität des Hasses, das Ausmaß des Hasses und der Bereitschaft, die anderen zu töten und dabei selber getötet zu werden, ist viel größer, als wir ahnen. Nicht umsonst sind 32.000 solcher Terroristen nach Deutschland geflohen, weil sie in ihrem eigenen Lande gesucht werden von Ägypten und von Syrien und anderen Ländern und hier Asyl gefunden haben. Dass die Kapazität zu einer solchen Aktivität ist bei uns viel mehr vorhanden, als wir wissen. Der Bundesnachrichtendienst bringt das regelmäßig in den Fernsehberichten und im Internet, wenn Sie es nachlesen wollen. Aber das Ergebnis aus dieser Spannung heraus und das Ergebnis aus dieser Aussichtslosigkeit, ist nun eine Bewegung, die seit vielleicht 5, 8, zum Teil schon 10 Jahre hingeht, Frieden um jeden Preis, Land für Frieden oder kein Friede zwischen den Völkern ohne Frieden zwischen den Religionen. Es ist ein Synkretismus, der offen in Zeitungen und im Fernsehen, im Israel und in den arabischen Ländern propagiert wird, systematisch propagiert wird, um hier eine Spannung abzubauen und einen Frieden zu schaffen. Aber dieser Frieden ist kein Frieden, sondern ein Selbstbetrug. Denn kein Muslim und kein Jude kann einer Vereinigung zustimmen, in der noch der Glaube an den Sohn Gottes und an den Gekreuzigten existiert. Man kann nur noch von einem allgemeinen Gott reden, aber nicht mehr von einem gekreuzigten Christus. Man kann niemals vom Vater reden oder vom Sohn oder vom Heiligen Geist, nur so einen allgemeinen Wischiwaschi-Gott. Und dieser Synkretismus hat längst nun auch Europa befallen, oder die katholische Kirche hat sich ihm willentlich geöffnet mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und sagte, wir wollen aus den anderen Religionen alles hereinnehmen, was gut ist. Ja nun, was ist gut? Das konnte man bei dem Besuch von Papst Johannes Paul II. In der Umayyaden-Moschee in Damaskus sehen, wo er am 6. Mai eine Rede an die Muslime Syriens hielt. Die Tatsache, dass er das gewagt hat, ist ja vorbildlich, hervorragend, trotz seiner angeschlagenen Gesundheit. Und das ist rein kirchengeschichtlich eine Sensation. Ein Papst predigt in einer Moschee. Wenn man aber nun diese Predigt unter die Lupe nimmt, und wer sie in Englisch nachlesen will, kann nachher von uns die Schlüsseladresse im Internet bekommen, aus der er die Rede herunterholen kann. Wenn man die Rede nun liest, sieht man, er fing an mit Assalamu alaikum. Das heißt, der islamische Friede möge auf euch liegen. Natürlich haben alle zurückgerufen, Assalamu alaik. Und auf dir sei der Friede, dass du nämlich unter dem Frieden des Islams ruhen möchtest, ob du willst oder nicht. Zuerst begrüßte der Papst dann den Mufti und die Regierungsvertreter und betonte ihr Verlangen nach Frieden und stellte seine guten Kontakte zu den führenden Muslimen in Kairo und in Jerusalem heraus. Er bezeugte den Anwesenden, dass die Christen Syriens entscheidend an der Formung des christlichen Glaubens in der ersten Jahrtausends mitgewirkt hätten und vorbildlich mit den Umayyaden, also den syrischen Herrschern, zusammengelebt und zusammengearbeitet hätten. Er erwähnte aber nicht, dass die Umayyaden jahrelang das christliche Konstantinopel belagerten, das ganze Mittelmeer beherrschten und Spanien erobern, sondern er stellte nur die positiven Gemeinsamkeiten heraus und ließ alle negativen Dinge fallen. Und dann erinnerte der Papst Johannes Paul II. Daran, dass diese gewaltige Moschee über dem Grab Johannes des Täufers aufgebaut worden sei, wie die Sage sagt. Und der Sohn der Zacharias wollte den Weg für den Christus bereiten und starb als Märtyrer für die Wahrheit. So müsste jeder Mensch eine geistliche Person sein, die für Gott lebe und bereit wäre, für Gott zu sterben. Aber er brauche das Gebet. Der Papst hat aber die Hörer nicht daran erinnert, dass die Umayyaden-Moschee die größte Kirche Syriens war, für die griechisch-orthodoxe Gemeinde und von den Umayyaden in eine Moschee umfunktioniert wurde. Und er sagte auch nicht, dass das Gebet im Islam kein Reden mit Gott darstellt, sondern nur wiederholte Hochrufe enthält auf den allmächtigen Allah, die in den 5 Gebetszeiten jeden Tag bis zu 34 Mal ausgesprochen werden. Dann ging er weiter, Papst, in seiner Rede, dass Sie einmal sehen, wie der Synkretismus konkret aussieht. Muslime und Christen würden den Allbarmherzigen auf ihrem Weg zum ewigen Leben verehren, wenn sie bei Hochzeiten und Beerdigung das Gebet der Angehörigen einer anderen Religion respektierten und schweigend zuhörten. Sie würden damit das, was ihnen gemeinsam sei, bezeugen, ohne darüber zu diskutieren. So hoffte der Papst, dass die muslimischen Verantwortlichen mitarbeiten würden, einen respektvollen Dialog anstelle von Konfliktpropaganda zu beginnen. Die Jugend müsse erzogen werden zur gegenseitigen Achtung, dass sie nicht länger ihre Religion missbrauchen, um Hass als milde Gewalt zu rechtfertigen. Er hat natürlich nicht gesagt, dass im Koran steht, dass kein Muslim am Grab eines Muslims beten darf. Denn alle Nicht-Muslime sind verflucht und alle Nicht-Muslime sind unrein. Und er hat nicht gesagt, dass im Koran heißt steht, dass jeder Christ, der sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, von Allah getötet werden soll durch schwarze Magie. Und er hat alle diese Dinge weggelassen und so getan, als wenn es diese gravierenden, unüberbrückbaren Unterschiede nicht geben würde. So ist das alles ein freundlicher Humanismus, der die Wahrheit nicht bekennen will. Er ging dann weiter auf den interreligiösen Dialog zwischen der katholischen Kirche und dem Islam zurück, der seit 30 Jahren bestehe. Die katholische Kirche habe immer Grußworte zu den islamischen Festen am Ende des Fastenbrechens im Ramadan gesandt und zu anderen Gelegenheiten. Und sie seien freundlich aufgenommen worden von den führenden Muslimen in der Al-Azhar-Universität in Kairo, die der Papst besucht hätte. So empfahl er, dass Muslime und Christen miteinander philosophische und theologische Probleme erforschten, damit jeder objektiv und umfassend religiösen Glaubensinhalte der anderen kennenlerne. Ein besseres gegenseitiges Verständnis würde in der Praxis zu einer freundlicheren Bewertung und Darbietung der anderen Religion führen. Das zeigt, dass Papst Johannes Paul der Zweite den antichristlichen Geist des Islams entweder nicht erkannte oder ihn nicht bekennen wollte. Vor allem ist ja es nicht so, dass die Christen die Muslime hassen oder von Jesus aufgestachelt werden, den Islam zu bekämpfen, sondern der Koran in über 100 Versen den Angriff auf alle Ungläubigen befiehlt und von daher ein Angriff befohlen ist, ob wir ihn lieben oder nicht. Der Papst sagte dann des Weiteren, dass wo Christen und Muslime sich gegenseitig bekämpft hätten, sollten alle an den Allmächtigen glauben und um Vergebung bitten und sich gegenseitig vergeben, damit der gemeinsame Fortschritt für Gerechtigkeit und Solidarität wirken könnte. Zum Schluss hat der Papst zum interreligiösen Dialog aufgefordert und von jedem erwartet, dass er die Wahrheit bezeugt. Er weiß aber nicht oder will es nicht wissen, dass der Muslim in 4 Fällen offiziell lügen darf. In jeder Situation einem Nicht-Muslim gegenüber, im sogenannten Heiligen Krieg, bei der Versöhnung von 2 Muslimen, dann der Mann seinen Frauen gegenüber und die Frau ihrem Mann gegenüber. Insofern ist jeder interreligiöse Dialog, der heute geführt wird, nicht an die Wahrheit gebunden von Seiten der Muslime, sondern er kann sagen, was ihm günstig erscheint, um einen Konsens zu erreichen. Wer mit Muslimen diskutieren will, muss die Hintergründe des Korans und des Islams wissen, sonst wird er hereingelegt mit freundlichstem Gesicht und gutem Gewissen, weil das ein Teil des Heiligen Krieges ist. Zum Schluss seiner Rede in der Umayyaden-Moschee wünschte der Papst dann, dass der eine Gott, der Barmherzige, seinen Frieden allen schenken wolle, und hat dann die Muslime Syriens und die Juden Israels alle dem Schutz und dem Segen der Maria anbefohlen, die ja auch im Koran besonders herausgestellt würde. Das ist also ein Beispiel von dem synkretistischen Versuch, Frieden zu schaffen, ohne die Wahrheit zu sagen. Und hier möchte ich etwas wiederholen, was ich schon früher einmal von hier sagte. Liebe ohne Wahrheit ist eine Lüge. Und Wahrheit ohne Liebe ist wie Totschlag. Wir müssen uns durchringen, die Liebe mit der Wahrheit zu verbinden und die Wahrheit in Liebe zu sagen. Aber man kann die beiden nicht voneinander trennen, sonst baut man auf Sand. Um der Wahrheit willen ist Jesus gekreuzigt worden, dann sind die Apostel getötet worden. Keiner hat mehr Liebe geübt wie Jesus, und er wurde trotzdem gekreuzigt. Aber auch dort hat er vergeben und die Wahrheit bezeugt. Das Perverse an der Situation ist nun, dass diese Melodie von der multikulturellen Gesellschaft und den interreligiösen Gottesdiensten auch bei uns immer mehr Fuß fasst. Der verehrte Bundespräsident Rau hat jetzt in den letzten Wochen eine größere Tagung für Journalisten des Fernsehens und der Presse durchgeführt und ihnen gesagt, in Zukunft bitte keine gegensätzlichen und negativen Dinge über andere Religionen und Kulturen sagen, sondern nur noch das Gemeinsame herausstellen. Oder, und dann sagt er weiter, wir müssen ein neues Ethos aufbauen, damit wir zusammenleben können. Das ist genau, was Professor Küng sagte, ein neues Weltethos aufzubauen. Und die Leute strömen ihm zu, das sind Tausende, die kommen und davon träumen. Oder der Vater von dem jetzigen Präsidenten Bush sagte, wir brauchen eine neue Weltordnung. Genau darauf treibt alles zu, eine neue Weltordnung zu schaffen, und zwar in der letzten Konsequenz, um die Gesetze zu ändern, damit nicht die Parteien und die Völker gegeneinander kämpfen, sondern die Religionen und Gesetze miteinander versöhnt werden. Damit die Menschenrechte nicht mehr gegen das Völkerrecht kämpfen, wie es bei Israel und den Muslimen ist, und dass die Scharia nicht mehr gegen das Verheißungsrecht der Bibel kämpft. Sie alle warten auf einen, der das Gesetz Moses und das Gesetz Christi und das Gesetz Mohammeds ändert. Solange diese Gesetze nicht geändert sind, kann es keinen Frieden geben. Aber das ist genau der kritische Punkt. Das müsste eine überdimensionale, starke, religiös gegründete Persönlichkeit sein und wahrscheinlich aus Israel stammen, weil sonst keiner dort angenommen würde. Ich brauche gar nicht sagen, dass das die Vorbereitung für die antichristliche Großmacht ist, der kommen wird, um die Gesetze zu ändern und einen Scheinfrieden zu schaffen und sich selber dann in den Tempel setzen wird. Achten Sie darauf, was hier in dieser Frage in der Zukunft alles gesagt wird und geschehen wird. Denn das ist die eigentliche Versuchung der Christen heute, nicht der Islam und nicht der Kommunismus, sondern der Versuch des Synkretismus auf Kosten des gekreuzigten Gottessohnes. Wie das dann in der Realität aussieht, will ich jetzt doch ganz kurz beschreiben, im Blick auf Nigerien, wo in Kaduna Christen demonstrierten, dass Kaduna, der Staat, so groß wie Württemberg oder noch größer, nicht dem islamischen Recht unterstellt werden sollen, sondern auch weiterhin ein säkulärer Staat bleibe, wie der Staat gegründet worden war. Plötzlich stürzten die Muslimen mit Sicheln und mit Äxten und mit Macheten auf sie ein und schlugen sie zusammen. Zunächst wurde von 300 Toten berichtet, nachher waren es 1000 in der Presse und zum Schluss hat man über 3000 Köpfe gezählt, die abgehackt waren und die Glieder geteilt waren. Da wurde nicht viel in der Presse geschrieben. Dabei gab es keine irgendwelche gewalttätige Auseinandersetzung von Seiten der Christen. Sie wollte nur sagen, lasst uns bleiben, wie wir sind. Wir wollen nicht unter das Gesetz der Scharia. Und weil sie nicht bedingungslos sich dem Islam unterworfen, wurden sie zusammengehackt. Ganz ähnlich ist das jetzt auf den Molukken. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Die Molukken sind ein Gebiet so groß wie Bayern, im Norden von Indonesien, südlich von den Philippinen, eine Inselgruppe mit nur etwa 2 bis 3 Millionen Einwohnern. Die Einwohner der Molukken waren bevorzugt worden vor den Holländern, weil dort wuchs der Pfeffer in großen Mengen. Und dieses Gebiet Indonesiens war das meiste missionierte Gebiet. Etwa die Hälfte der Bewohner sind Christen. Nun geht in Indonesien seit etwa 10 Jahren eine latente Christenverfolgung vor sich. Bis jetzt sind über 710 Kirchen beschädigt, zerstört oder verbrannt worden. Als nun die muslimischen Marodeure, nicht die Regierung, sondern solche militante Gruppen, anfingen auf den Molukken auch die Kirchen anzuzünden und zu verbrennen, hat sich die christliche Bevölkerung gewehrt. Und es kam zu Kämpfen mit Messern und Speeren und Schießen. Und es gab auf beiden Seiten Tote. Die einen sagen einige hundert, die anderen sagen, nein, es gab auf beiden Seiten Tote 2 bis 3000. Das aber bedeutet Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Muslime haben jetzt den Molukken den Heiligen Krieg erklärt. Und es sind Teile der Truppen, die Urlaub nahmen, und sind Teile von den Milizen und fanatischen Muslime, die jetzt mit Schiffen und Flugzeugen und allem Möglichen auf die Molukken gehen und eine Insel nach der anderen von die Christen darauf ausradieren. Wie das dann geschieht, hat nun Sogdero kürzlich berichtet. Die werden zusammengetrieben, dann werden sie gesagt, wollt ihr Muslime werden, dann habt ihr Frieden. Und wenn ihr nicht Muslime werden sollt, dann müsst ihr eben Jesus nachfolgen. Und die meisten haben gesagt, wir wollen Jesus nachfolgen. Und dann wurde gesagt, gut, wenn ihr das wollt, könnt ihr haben. Und sie wurden gekreuzigt, die Männer wurden gekreuzigt. Sie wurden nicht angenagelt, sondern angebunden. Und nach dem islamischen Gesetz müssen sie mindestens 3 Tage dort hängen. Wenn sie dann noch nicht verkrampft oder einen Herzinfarkt gekriegt haben, könnte man sie rein theoretisch wieder losbinden. Die Frauen wurden zwangsbeschnitten und die Knaben genauso und ins Meer getrieben, als Desinfektion, und waren damit Musliminnen geworden. Das steht in Sure 5, Vers 32 oder 33. Dort ist das Gesetz gegen den Landfriedensbruch. Das heißt, wenn jemand im Lande Unrecht begeht, dann hat der verantwortliche Imam das Recht, sie entweder zu töten, wie auf irgendeine Weise wie er will, oder sie zu kreuzigen, oder die Glieder im Wechsel abzuhacken. Zuerst die rechte Hand, dann den linken Fuß, dann die linke Hand und dann den rechten Fuß, oder sie mit Schande ins Ausland zu schicken. Bei den Ausländern, Missionaren und dergleichen, die ja nun auch Landfriedensbruch begehen, islamisch gesehen, die werden meistens ausgewiesen, weil ihre Botschaften da sind. Aber bei den einheimischen Christen werden bisweilen sehr gewaltsame Dinge angewandt, wie ich eben sagte. Heute leiden viel mehr Christen auf den Molukken, als wir auch bloß ahnen. Kein Berichterstatter kann dort hineingehen. Die werden schon überhaupt nicht zugelassen. Oder auf Mindanao, haben Sie ja jetzt wieder gehört, hat die Abu Sayyaf-Gruppe etwa 20 Gefangene gemacht, auch ein Missionar mit seiner Familie dabei. Das, ich weiß, entschuldigen Sie, ich weiß nicht, wie man es besser sagt, das ist ein Witz im Treppenhaus der Weltgeschichte. Die ganze Geschichte auf Mindanao wird von Gaddafi seit 50 Jahren finanziert. Er gibt ihnen Geld, um Waffen zu kaufen, damit diese große Insel, viel größer als etwa halb Württemberg, dass die unabhängig wird und einen islamischen Staat macht. Das zweite deutsche Fernsehen brachte einen Bericht, dass mindestens 50.000 Christen in den letzten 30, 40 Jahren getötet worden sind. Jetzt nehmen die Geiseln. Und wer zahlt das Lösegeld? Gaddafi. Warum? Er muss ja den Leuten Geld geben. Dann kann er ja legal denen Geld geben, indem er die Geiseln freikauft und der Westen küsst ihm noch die Hände. Man muss erst einmal wissen, was dahinter steht. Das ist ein abgekartetes Spiel. Die brauchen jetzt wieder Waffen. Und deshalb haben sie sich wieder ein paar Touristen geholt. Und da geht es noch eine Weile hin und her, bis dann zum Schluss alles schreit, kann, vielleicht kann Gaddafi zahlen. Dann zahlt Gaddafi. Und das ist der legale Weg, wie er seine Untergrundtruppen finanziert. So ähnlich geht es im Augenblick im Südsudan, das heißt im Südwestsudan, wo der große Stamm der Dinka ist, der sich nicht bereit erklärte, der Scharia zu unterwerfen. Nun kam dazu, dass im Bereich der Dinkas 6 Ölquellen gefunden wurden von verschiedenen westlichen Ölgesellschaften. Die Ölgesellschaften sagten, ja, so können wir ja nicht bohren und nicht weitermachen. Macht doch einfach mal die Gegend frei. Nun läuft ein Vernichtungskampf gegen den Stamm der Dinka. Das sind auch 2 bis 3, 4 Millionen wandernde Stämme. Und die Männer werden getötet und die Frauen versklavt und die Söhne und die Töchter entsprechend behandelt, so dass nun der Sklavenfang dort weitergeht. Wenn dann die Sklaven ausgebraucht sind, die Frau verbraucht ist und zu viele Kinder geboren hat oder auch zu viele Söhne und der Mann keine Söhne in seiner Familie will von der Sklavin, damit er keine Schwierigkeiten kriegt, dann verkauft er sie wieder an einen Sklavenhändler und so werden sie im Augenblick freigekauft von der CFI oder wer fliehen konnte. Es sind etwa 30.000 bis 40.000 jetzt befreit, aber sind noch weiter 300.000 in Gefangenschaft. Ich habe mir überlegt, wenn einer meiner Söhne versklavt würde, was würde ich tun? Wenn einer ihr eigener Sohn versklavt würde, was würden sie tun? Sie würden alle Hebel in Bewegung setzen, nach Möglichkeit hinfahren, gucken, den rauszuholen. Ja, das sind unsere Brüder und unsere Schwestern. Mindestens ein Drittel von den Dinka sind Christen, wahrscheinlich die Hälfte. Heute gibt es Sklaven, Christen, die unter muslimischen Herren versklavt werden. Meistens keine Männer, nur Frauen und Knaben oder Mädchen. Und was dort geschieht, da überschweigt des Hängers Höflichkeit. Wir haben Blätter am Ausgang, wenn Sie es interessiert, können Sie es mitnehmen. Das ist die Realität, wo der Islam die absolute Mehrheit hat, gebärdet er sich intolerant. Wo er die Minderheit ist, gebärdet er sich freundlich. Im Internet, in der arabischen Sprache, gibt es jetzt Anweisungen an die Muslime, die Arabisch können, wie sie sich in den fremden Ländern verhalten sollen, in den USA und in Europa. Seid freundlich, baut auf, helft dem Land, dass es ihnen besser geht. Je besser es ihnen geht, desto weniger Kinder haben sie. Und bringt ihr viele Kinder, so werdet ihr von innen her diese Länder überwinden. Ganz offen. So werdet ihr mit Freundlichkeit, aber mit Stetigkeit Macht gewinnen. In Frankreich, in Straßburg, konnten solche Traktate bereits verteilt werden, gelesen werden, wo sie sagten, die französische Frau ist wehleidig geworden, sie will keine Kinder mehr zur Welt bringen. Wir werden noch 2 Generationen brauchen, dann ist Frankreich islamisch. Das ist ein freches Ding gewesen, dieses Traktat, aber es wurde verteilt. Oder auf dem Kirchentag, auf dem Markt der vielen Möglichkeiten, war es natürlich auch möglich, dass dieses Traktat verteilt wurde. Nutze die Zeit, denn es ist später, als du denkst. Und dann ein entsprechendes Angebot. Der Markt der vielen Möglichkeiten macht vieles möglich. Wir müssen erkennen, dass das Problem mit dem Heiligen Krieg und dem Synkretismus nicht nur im Nahen Osten Fuß gefasst hat und dort heftig diskutiert wird, sondern in der gleichen Weise auch in den USA und in Europa. Heute gibt es bereits eine 500.000 Muslime mit einem deutschen Pass. Das ist jetzt eine Zahl, die auch die politische Skala beeinflussen kann bei den nächsten Wahlen. Wir sollten das erkennen. Und wir sollten auch erkennen, was Bodo Volkmann, der Professor Volkmann von Möglingen bei Stuttgart, in der letzten Idea geschrieben hat, ganz groß, zwei deutsche Alternativen, eine Islamisierung oder eine Umkehr zu Gott. Lesen Sie das. Das ist nicht von mir, das hat er geschrieben. Ich weiß nicht, inwieweit er über den Islam Bescheid weiß. Ich weiß nur, dass er versucht hat, diese Sache zu erkennen und erkannte, dass wenn die Türkei in das Vereinigte Europa aufgenommen wird, dann muss damit gerechnet werden, dass mindestens 10 Millionen, Maximum 25 Millionen Türken in die deutschen Großstädte hereinkommen und zunächst zu ihren Verwandten und Bekannten gehen und sich dann dort festsetzen. Unser Regierungspräsident in Württemberg hat eine Expertise darüber aufstellen lassen. Er stellte fest, dann werden Städte wie Stuttgart oder Frankfurt oder München in ihren Kerngebieten mindestens zu 50% Muslime aufweisen. Ja, die Frage ist nun, inwieweit bereitet sich die Gemeinde Jesu Christi oder das Mutterhaus oder welche Institution im evangelikalen Bereich lebt, auf diese Realitäten vor? Inwieweit wollen wir die Muslime verstehen? Es nützt gar nichts mehr, dass man sich abschottet und abschirmt. Denn wenn wir uns abschirmen, dann zwingen wir sie, im Ghetto sich zusammenzufinden und schaffen abgegrenzte islamischen Gemeinden. Wir müssten theoretisch hineingehen. Wir müssten theoretisch die Muslime einladen zum Tee, zum Kaffee, zu Weihnachten, zu Ostern. Wir müssten auf sie zugehen. Wir müssen mit ihnen reden wollen. Es geht zuerst ums Wollen. Aber ich weiß, der Schwabe geniert sich, vielleicht der Norddeutsche nicht so sehr. Aber wir müssen mal die Plastiktüte, die jeder um sich herum hat, aufschneiden, dass wir auf den anderen zugehen. Oder aber wir werden in die Ecke gedrängt werden. Und zwar kommt das auch daher, dass manche junge Türken im Überschwang des Schutzes, den sie genießen, als Ausländerfeindlichkeit, man darf ja kein Wort mehr sagen, entschuldigen Sie das Wort, frech werden und Dinge sagen, die man nicht sagen sollte. Ich will das nicht wiederholen, aber das ist auch eine Reaktion auf aus ihren Minderwertigkeitskomplexen heraus. Es ist ganz entscheidend zu überlegen, wie wir als Gemeinde reagieren, um diesen möglichen Entwicklungen nicht entgegenzuwirken, aber gewappnet zu sein und in der Lage zu sein, vom Evangelium her noch Salz und Licht darstellen zu können. Lassen Sie uns doch noch kurz in Fragen und Antworten eintreten, wenn Sie den Mut haben. Haben Sie keine Hemmung? Wir akzeptieren auch Kritik. Das Thema ist so groß und so brisant, da kann nicht ein einziger Mensch allein Recht haben. Aber man muss den Mut haben, auf diese Fragen zuzugehen. Was wollen Sie genauer wissen? Sicher. Die Frage ist nur, inwieweit Mohammed gedeutet wird. Der Schriftsteller Bahr meint, der Islam, Mohammed sei der Antichrist. Er hat nicht Unrecht, aber es sind viele Antichristen gekommen und er ist nicht der Antichrist, sondern er ist ein antichristlicher Geist. Wie Jesus sagte, es werden viele falsche Propheten und falsche Christusse kommen, viele. Wachet, wachet, dass ihr nicht verführt werdet. Der Humanismus in Deutschland ist auch so ein antichristlicher Geist, der den Leuten beibringen will, ihr seid alle gut, ihr müsst bloß besser erzogen werden, dann braucht ihr keine Vergebung, keine Buße mehr. Oder der Synkretismus ist so ein Geist, oder der Atheismus, oder der Kommunismus, das sind alles solche Geister. Aber die Bibel spricht von einem Antichristen, der kommen wird. Und Jesus sagte, wenn ein anderer kommen wird in seinem Namen, den werdet ihr hören. Und die Juden sprechen davon, dass aus dem Stamm Dan der Antichrist gegen den kommenden Messias aufstehen werde. Insofern ist die Frage, wer wird die Summe aller Antichristen sein? Es gibt auch die Frage, ich bitte das recht zu verstehen, das ist keine Aussage von mir, sondern eine Frage, wer der nächste Papst werden wird. Es wird offen diskutiert, dass das vielleicht ein katholischer Judenchrist sein könnte. Papst Kardinal Lustiger von Paris oder ein anderer von Nordfrankreich. Was würde das für Konstellationen bringen in Zusammenhang mit den Worten Luthers über die Papstkirche und über den Islam? Wir müssen sehr wachsam sein über die Entwicklungen in den nächsten Jahren im Blick auf Israel und im Blick auf uns selber. Bitte. Luther sagte, der Antichrist ist der Papst. Nicht nur Luther, sondern das gibt viele Stimmen. Der erste, der das offen aussprach, war Kaiser Friedrich II., der damals Jerusalem im fünften Kreuzzug befreite, als er zurückkam, sagte, der Papst ist der Antichristus und ist der Drache der Apokalypse. Bengel sagt dasselbe und Luther hat ein ganzes Buch geschrieben. Luther hat übrigens den Koran studiert und hat den Koran kommentiert und sagte, das ist ein gleich großer antichristlicher Geist wie der Papst und die katholische Kirche, da beide aus den eigenen Werken gerecht werden wollen und meinen, das Kreuz nicht zu brauchen. Es geht immer um die Frage, kann sich der Mensch selbst erlösen? Bringt eine Religion, Philosophie oder Weltanschauung eine Selbsterlösung durch eigene Taten, eigene Anständigkeit, eigener Fleiß, wie Goethe sagte, wer immer streben, sich bemüht, den können wir erlösen? Oder hängt er allein von der Erlösung des Gekreuzigten ab? Das ist die entscheidende Frage, wie Paulus sagte. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden und den Muslimen ein Ärgernis, den Griechen und den Europäern eine Torheit. Beiden aber, die wir gerettet sind, ist der Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist die Trennlinie, wenn wir im Evangelium verwurzelt sein wollen. Weitere Fragen? Bitte. Taqiyya ist ein arabisches Wort, kommt von Gottesfurcht und ist so ausgelegt worden, dass es heißt, um der Gottesfurcht willen darfst du nicht den Glauben aufgeben, sondern musst ihn bewahren, auch wenn du im Feindesland bist. Du darfst aber heucheln und darfst den Glauben bewahren im Herzen, äußerlich aber das Gegenteil sagen. Es ist die religiöse Lüge, die erlaubt ist. Die religiöse Verstellung. Und aus diesem Denken heraus ist dann die gesamte Haltung gekommen, den Nicht-Muslimen gegenüber müssen wir nicht sagen, was wir wirklich denken. Wir können sagen, was sie hören wollen. Aber was wir denken und glauben als Minderheiten, bleibt im Herzen verschlossen. Das heißt, die Lüge ist legal erlaubt. Im Koran und in der Scharia. Ich entsinne mich, in der Türkei passierte einmal, dass zwei Theologiestudenten miteinander, islamische Theologiestunden, nebeneinander saßen und der eine sagte, komm, ich habe das nicht bearbeitet, lass mich das abschreiben. Worauf der eine Theologiestudent zu ihm sagte, komm, wir sind doch Theologiestudenten, wir können doch nicht betrügen. Ach, hat er gesagt, die Türkei ist doch kein islamisches Land, die hat die Scharia abgeschafft. Wir sind ja im Feindesland, deshalb haben wir das Recht, auch in der Türkei einander zu belügen. Nicht, die Türkei ist kein voll islamisches Land. Das ist von den meisten nicht erkannt worden. 1926 wurde die Scharia abgeschafft und kurz zuvor noch das Kalifat und daraufhin wurden die Gesetze geändert. Das Schweizer Grundgesetz wurde als Grundgesetz für die Türkei eingeführt. Das italienische Strafgesetz wurde übernommen, das deutsche Handelsgesetz und noch verschiedene andere Gesetze, weil Kemal Pascha Türk wollte die Türkei europäisieren von der Wurzel her. Und das Ergebnis war, dass heute die Türkei, ich bitte um Entschuldigung, ein Zwitter ist. Er ist dem Recht nach ein säkulärer Staat. Aber der Islam ist von der Wurzel her wieder hereingekommen und ein Drittel der Türkei ist fundamentalistisch gesinnt. Die Türkei ist in einer Zerreißprobe und das wird erst noch vollends deutlich werden in den kommenden Jahren. Es kriselt immer wieder. Noch ist die Armee auf Seiten der Liberalen. Wir wissen nicht, wie das weitergeht. Weitere Fragen? Bitte. Ja, nicht jeder Muslim denkt und glaubt dasselbe. Das muss man nüchtern erkennen. Im Augenblick machen die Fundamentalisten von Land zu Land verschieden 15-30% aus. Die Mehrzahl sind die Liberalen, die mindestens die Hälfte bis 60-70% sind, die sich islamisch geben, aber nicht Muslime sind. Dann gibt es die Frustrierten, die die Realität des Islams erkannt haben durch das neue Denken in den Schulen oder durch eigene Erkenntnisse, vielleicht 5, 6, 8%. Dann die Atheisten. Es gibt viele Muslime, die in Russland studiert haben oder in China studieren oder jetzt im Westen sind und die brutale Materialisten geworden sind, die nichts mehr glauben. Aber es sind wenige, 1-2%. Dann gibt es Mystiker und dann gibt es Terroristen in den verschiedenen Stufen. Und hier ist nun der Punkt, in allen diesen Gruppen gibt es Einzelne, die Sehnsucht nach Frieden mit Gott haben. Es gibt Gottsucher, wie Cornelius oder wie Ismael. Das Wort Ismael heißt ja, Gott hört. auch den nichtgläubigen Christen. Ein ganz schwerer Satz, den ich nicht wage, ohne weiteres zu sagen, aber das Wort Ismael heißt, Gott hat das Schreien des Knaben in der Wüste erhört und gab ihm Wasser. Es gibt also auch ein Hören von Muslimen, die Gott suchen. Gott antwortet ihnen und führt sie. Und wenn Missionare keinen Weg zu ihnen finden, handelt Gott bei den Muslimen auch durch Visionen. Ich bin kein großer Freund von Visionen, aber in zunehmender Weise durch Träume oder Visionen kommen Muslime und erkennen, dass ihnen Übergöttliches begegnet ist. Wir akzeptieren solche Visionen, wenn sie in der Bibel münden, wenn sie sich an der Bibel messen oder füllen lassen. Und es gibt eine ganze Reihe von Einzelnen, die durch solche Visionen zu Jesus oder zur Gemeinde getrieben worden sind. Wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich Ihnen solche Geschichten erzählen und berichten. Aber zunächst einfach mal so, diese Realitäten gibt es. Sowohl bei den Drusen, einer Geheimsekte, als auch bei den Sunniten sind sie definitiv bekannt. Insofern ist der Hunger nach Gerechtigkeit auch bei Muslimen da. Der Islam konnte das urmenschliche Verlangen nach Gott nicht verschütten oder zudecken. Es bricht immer wieder durch. Aber diejenigen, die in einem fundamentalistischen Umfeld leben, müssen mit Verfolgung und Schwierigkeiten rechnen. Die Frauen mehr als die Männer. Die Männer können ja verschwinden und ins Ausland gehen oder in einen anderen Teil. Die Frauen können das nicht. Und deshalb gibt es hier ein verstecktes Leiden, gerade unter den Frauen, denn es heißt, die Frau muss vor die Entscheidung gestellt werden, ob sie den Islam wieder annimmt und behält, wenn sie Zeichen gibt, dass sie abfällt. Und wenn sie das nicht tut, muss sie eingesperrt werden, ohne Wasser und Brot und ohne Toilette, bis sie sich unterwirft. Und bei einigen Schulen muss sie täglich mit bis zu 60 Peitschenhieben ausgepeitscht werden, weil sie sich unterwerfen muss. Das geht nicht an die Öffentlichkeit. Das geschieht in den frommen Familien. Denn der Vater bestimmt den Glauben aller Familienglieder. Es gibt keine Freiheit des Menschen im Islam, sondern es gibt nur Unterwerfung und Gehorsam. Bei den Fundamentalisten. Die Liberalen sagen, verschwinde, geh ins Ausland, dass du uns nicht schadest. Mach, was du Lust hast, du bist für uns gestorben. Und die Frustrierten, die kommen am weitesten. Und die Mystiker, die verdecken es mit mystischen Formulierungen. Aber also Ihre Frage ist eine entscheidende Frage. Dort ist die Brücke, wie man die Muslime missionieren kann. Der entscheidende Punkt ist, wir müssen beten, Herr, zeige uns den Muslim, der bereit ist zum Hören, dass wir ihm das rechte Wort zur rechten Zeit sagen können. Es geht um die Geistesleitung in der Mission und nicht um Management. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, dass Schriften und Radiosendungen hier sehr viel Hilfeleistung geben. Denn nur diejenigen haben geantwortet, die Hunger hatten nach Gerechtigkeit. Die anderen haben geflucht oder nicht geantwortet. Aber diejenigen, die mehr wollten, schrieben, weil sie dadurch nicht erkannt wurden. Sie mussten ihr Gesicht nicht zeigen. Sie konnten das privat machen. Und dieses im Geheimen bleiben ist für den Übergang bis zur Reife des Glaubens ganz entscheidend. Übrigens auch in Israel ist es so, wir müssen das deutlich sagen, dass in den Gegenden, wo die orthodoxen Juden leben, alle gläubigen Juden an Jesus erhebliche Verfolgung erleiden. Beispielsweise in Tiberias, in Beersheba oder ja, beinahe an allen Stellen, auch in Jerusalem. Ihre Namen werden an Litfaßsäulen angeschlagen, dass sie nicht mehr kaufen und verkaufen können. Ihre Arbeitgeber werden bedrückt, dass sie keine Arbeitsgenehmigungen und keine Vergünstigungen mehr bekommen, damit sie diese Personen entlassen. Und die Oberrabbiner Israels haben am Weihnachtstag 1987 beschlossen, dass jeder Jude, der Sympathie zu dem Jesus von Nazareth hat, seine israelische Staatsangehörigkeit verlieren sollte. Dieses Gesetz ist noch kein Staatsgesetz, aber ist schon in zwei Lesungen durchgegangen. Und die messianischen Juden haben ein Fasten ausgerufen und ein gemeinsames Gebet, dass dieses Gesetz zerbricht, weil es bedeuten würde, dass die 3.000 bis 4.000 messianischen Juden alle vogelfrei wären und aus dem Lande ausgewiesen werden könnten. Hier zeigt sich, dass das orthodoxe Judentum in seinem Geist genauso antichristlich ist wie der Islam, nur auf seine Art und Weise. Und deshalb sage ich immer, wir lieben Israel, weil Israel der Stamm ist und wir die Zweige, in denen wir eingepfropft worden sind. Aber wir sollten nüchtern werden und nicht einem Philosemitismus anheimfallen, der genauso gefährlich ist wie der Antisemitismus, sondern wir sollten Israel biblisch real nehmen, so wie es ist, und so lieben und missionieren. Gerade das Blättchen da, Jerusalem, der Taumelbecher für alle Völker, kann Ihnen da weiterhelfen, dass Sie hier die Hintergründe und die Möglichkeiten sehen. Bitte schön. Die letzte Frage habe ich nicht verstanden, Entschuldigung.
Wenn es noch Kapazitäten gibt, die Sie eine sind, Herr Wassermann, warum bringen dann nicht Dinge, die Sie uns sagen, nicht bis zu den Politikern vor?
Neunzig Prozent aller Türken in Deutschland bestimmen, dass, wenn sie sterben, ihr Sarg in die Türkei überführt wird. Liberale oder Fundamentalisten. Sie wollen nicht im Land der Unreinen beerdigt werden. Das wissen die meisten nicht. Die Türken sehen, die Muslime sehen Deutschland, ich bitte Sie zu entschuldigen, wenn ich das sage, als ein Hurenhaus. So eine Love Parade, wie sie etwa in Berlin durchgeführt wird, mag zwar viele Muslime aus Interesse anlocken, aber für den Muslim im Innersten, vom religiösen Gesichtspunkt her, ist das die letzte Schande und die letzte Verirrung. Er ist nicht besser, aber sein Moralverständnis ist bisher noch anders. Man sagt in der Türkei, wenn ein junger Mann über die Stränge schlägt, schickt ihn nach Deutschland 2 Jahre, dann kommt er als guter Muslim zurück. In dem Kulturschock, in der Begegnung mit der übergroßen Freiheit, die wir haben, wird er auf seine Wurzeln zurückgeführt werden, so dass er vorzieht, lieber ein Muslim zu sein, als ein gottloser Christ. Denn meistens die freudigen, lebendigen Christen kennt er nicht. Insofern zeigt sich, dass die Sitte des Islams stärker ist als der Glaube. Ich hatte in Tübingen in deren Dingen mal einen Vortrag und das war ein großes Haus. Und plötzlich stand ein junger Türke auf und hat mich unterbrochen. Unser Islam ist besser und unser Islam ist ganz anders. Das ist nicht wahr, was Sie sagen. Ich sagte zu ihm, weißt du was, komm rauf. Du darfst das allen offen sagen. Und ich habe ihn reden lassen, 5, 10 Minuten. Dann habe ich gesagt, so, jetzt stopp mal. Jetzt sei mal ehrlich. Hast du schon einmal in deinem Leben den Koran gelesen? Nee, hat er gesagt. Ich habe den Koran noch nie geöffnet. Dann habe ich gesagt, gehst du zum Gebet? Betest du in der Moschee? Nein, ich bete nicht. Ja, warum verteidigst du dann den Islam? Ja, weil ich Muslim bin. Islam ist nicht nur Religion. Islam ist Sitte, Kultur, Staat. Und von daher dürfen wir den Islam nicht beurteilen, wie wir Religion verstehen, sondern müssen wir so denken lernen, wie sie denken. Es geht also nicht nur um die Frage liberal und fundamentalistisch, sondern sie sehen immer sich als eine Einheit, die Extremen und die Liberalen, mit wenigen Ausnahmen. Dann Ihre zweite Frage. Deutschland leidet unter den Nachwehen der Aufklärung seit 300 Jahren. Glaubt man in Deutschland und lehrt bis zur Stunde an den Gymnasien und den Oberschulen, dass die drei monotheistischen Religionen an den gleichen Gott glauben? Und deshalb gibt es Leute wie Billy Graham, die offen sagen, ich habe noch nie gesagt, dass man Juden und Muslime missionieren sollten, denn alle glauben an den gleichen Gott. Das ist also eine Krankheit im Christentum, dass man glaubt, Juden und Christen und Muslime glauben an den gleichen Gott. Diese Idee steckt nur in den Köpfen von Christen. Die steckt nicht in den Ideen, in den Köpfen von Muslimen, die lachen über so etwas. Im Koran heißt es, sie glauben nicht an den gleichen Gott, sie halten nicht das gleiche Gesetz, sie folgen der falschen Religion, wörtlich. Und deshalb bekämpft sie mit den Waffen, bis sie sich unterwerfen. Und bei den Juden wird unser Glaube als Vielgötterei abgetan, als die größte mögliche Sünde. Diese Idee, dass es die drei monotheistischen Religionen gibt, ist der Versuch der Anbiederung der Christen an die Muslime und an die Juden. Das ist einfach nicht existent. Das ist ein Traum, ein Wunschtraum. Und dann kommt die nächste Idee des Humanismus, dass alle Menschen gleich sind und alle Menschen gut sind, was biblisch gesehen der größte Irrtum ist. Paulus sagte, wir sind allzumal Sünder und Mangel der Herrlichkeit Gottes. Und so ist die heutige Philosophie die, warum die Muslime missionieren, warum die Juden missionieren. Selbst die Württembergische Synode hat gegen die Stimme der lebendigen Gemeinde das abgelehnt. Selbst die sogenannte evangelikale Kirche in Württemberg hat das abgelehnt. Die andere natürlich schon viel länger. Mission ist unerwünscht von Juden und von Muslimen bei dem größten Teil der Bevölkerung Deutschlands, selbst bei vielen Christen. Ich wurde mal gebeten vor den evangelikalen Journalisten und Buchverlegern einen Vortrag in Gnadental zu halten. Als ich meinen ersten Vortrag fertig hatte, standen 2 oder 3 auf und sagten, da schüttelt es uns, wenn wir so ein Feindbild sehen. Das ist ja ekelhaft, das kann ja gar nicht sein. Deshalb darf es auch nicht wahr sein. Ich kenne von den Journalisten im deutschen Raum nur einen, der einen nüchternen Blick hat, der die Wahrheit erkannt hat und sagt, das ist Peter Scholl-Latour. Ich empfehle Ihnen, seine Bücher zu kaufen und zu lesen. Er ist Katholik und sieht das vom katholischen Gesichtspunkt her, aber er ist der Einzige, der den Durchblick hat. Und von daher gesehen ist, was wir sagen, entgegen der Kulturmeinung in Deutschland unerwünscht. Und die neue Handreichung der EKD, des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, ist hundertprozentig auf dieser synkretistischen Linie. Wir haben nun mit Gottes Hilfe eine Antwort geschrieben und hoffen, dass der Herr uns das Geld gibt, dass wir es drucken können. Aber wir rechnen, dass wir damit dann kräftig Hiebe bekommen von der eigenen Kirche, weil das nicht mehr in ist, sondern man muss Völkerverständigung haben. Man muss nicht über die Differenzen reden. Man muss gemeinsam bauen. Multikulti und interreligiöse Gottesdienste, das ist das Moderne. Nur Einzelne, ja, Einzelne brechen durch, wie jetzt dieser Dr. Bodo Volkmann. Ich kenne ihn persönlich nicht und weiß auch nicht, wo er steht, aber er hat erkannt, wir in Deutschland haben nur die Alternative. Entweder tun wir Buße oder werden wir Moslems. Er hat es so formuliert, Buße oder Islam. Ich weiß nicht, was er darunter versteht, aber so viel ist deutlich, dass er anfängt aufzuwachen. Und das ist, was wir wünschen und worum wir bitten müssen, dass die Verantwortlichen aufwachen. Sehen Sie, es gibt bei uns in Deutschland Politiker, die wollen ganz bewusst die christliche Dominanz der Leitkultur brechen. Sie wollen, dass das C nicht mehr dominiert. Sie wollen, dass alle Völker, alle Rassen, alle Gruppen hier ein Aufenthaltsrecht haben und so ein Multikulti wie in Amerika und in Russland, in China und in anderen Staaten möglich wird. Unsere Leitkultur ist Jesus. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das wird von der Mehrheit heute abgelehnt. Wir werden immer einsamer werden, wenn wir kindlich das Evangelium akzeptieren und bezeugen. Und das müssen wir. Alles andere ist nicht die Wahrheit. Bitte.
Sehen Sie in Ihren letzten Wochen die Erklärung dafür, für die gewaltige Expansionskraft und einmalige Expansion des Islam in der Welt.
Ja, nun, also der Islam hat seine Expansionskraft seit 100 Jahren aufgebaut. Es war Jamal ad-Din al-Afghani, der als Gegenbewegung gegen das britische Commonwealth den Pan-Islam ausgerufen hatte. Er sagte, die Engländer nehmen die ganze Welt ein. Wir müssen eine Gegenkraft sein und alle Muslime mobilisieren. Dann war Mohammed Abdo, dann die Moslembrüder und dann die Hisbollah, die eine Oppositionsform organisierten. Und ihre Ideen bekamen jetzt die Schubkraft durch die Ölpreiserhöhung. Dadurch, dass die Muslime relativ reich geworden sind und ein Fünftel ihres Reingewinnes für religiöse Zwecke abführen müssen, haben die fundamentalistischen Gruppen der Muslime, die diese panislamische Ideen haben, die Triebkraft bekommen, in der gesamten Welt Islam zu propagieren. Sie sagen, weil wir die einzigen Treuen waren im Glauben, hat Allah uns das Öl gegeben. Er hat die anderen von uns abhängig gemacht. Sie müssen sich unterwerfen oder wir drehen den Ölhahn zu. So ist das Öl die Triebkraft, nicht der Geist, zu der islamischen Renaissance. Und das Thema heißt im Grunde genommen Öl und Israel. Es geht ums Öl und um Israel. Und Amerika hat Interesse an Israel wegen dem Öl. Das ist der Flugzeugträger Amerikas im Nahen Osten, um das Interessengebiet des Persischen Golfes zu kontrollieren. Wenn Sie das mehr wissen wollen, nehmen Sie das Büchlein mit, dann kriegen Sie die Details näher. Die letzte Frage noch. Das hängt vom jeweiligen Präsidenten ab. Der vergangene Präsident Clinton hatte 2/3 seines Stabes im Weißen Haus aus amerikanischen Juden zusammengesetzt. Der jetzige Präsident hat über 1/3 seines Stabes im Weißen Haus aus amerikanischen Juden zusammengesetzt. Es geht also um eine unwahrscheinliche, meinen geistigen Kampf im Hintergrund bei allen Entscheidungen. Die sogenannte jüdische Lobby in den Vereinigten Staaten ist ungeheuer stark, intelligent an den Universitäten und die ganze Presse, mit Ausnahme 2 großer Zeitungen und die Fernsehgesellschaften sind in ihren Händen. Insofern hat der Dritte Weltkrieg längst begonnen zwischen dem islamischen Ölkapital und der Wall Street und dem jüdischen Großkapital. Und der amerikanische Präsident ist mittendrin und wird beinahe zerrissen. Deshalb wird Amerika wahrscheinlich noch einen Weg gehen, den viele nicht wünschen. In Amerika. Nun, warum haben wir das gesagt? Nicht, um jetzt Geheimnisse auszuplaudern, das sind keine Geheimnisse, das können Sie überall lesen. Damit die Gemeinde wach ist für die Entwicklungen des Synkretismus, die immer mehr auf uns zukommen in Kirche und in Politik und in Gesellschaft. Und dass sie mit darum ringen, dass Jesus allen Verbänden und allen Einzelnen den Weg zeigt, die Wahrheit in Liebe zu bezeugen und nicht die Wahrheit um der Liebe willen unter den Tisch zu kehren. Das ist nicht einfach, gerade dann, wenn viele Muslime kommen würden. Wir sollten uns vorbereiten. Das braucht Zeit, das braucht Kraft, das braucht Energie. Wir können nicht weiter leben in einem Schlaraffenland oder in einem Genussland oder Wirtschaftswunderland, sondern wir müssen uns geistig vorbereiten auf die Auseinandersetzung mit diesen Kräften. Wir beten. Herr, wir danken dir, weil du lebst. Du bist auferstanden und in deinen Händen und Füßen sind die Nägelmale vom Kreuz. So hilf uns, dass wir mit Paulus bekennen, mit Christus bin ich gekreuzigt, so lebe nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Hilf uns, dass wir hindurchkommen zu einer ganzen Hingabe an dich, dass wir dich anziehen und in dir sind. Denn wir persönlich sind nicht in der Lage, mit diesen Mächten klarzukommen. Aber mit dir und in dir können wir auch in die dunkelste Zukunft mit großer Getrostheit und mit Freude blicken. Wir danken dir, dass du uns selige Augen gegeben hast und Ohren, die hören. Das erbitten wir auch für alle Muslime und für alle Juden. Zeige uns diejenigen unter ihnen, die durch deinen Geist bereitet worden sind, dass wir ihnen dein Wort so sagen können, dass es Leben schafft. Amen.